Schön, mal wieder mehr Menschen zu sehen. Ich freue mich total. Ich freue mich auch, dass ihr am Monitor dabei seid oder euch das diese Woche anschaut oder anhört. Ich bin dankbar. Und ich möchte beten vor dem Gottesdienst, vor der Predigt jetzt. Jesus, ich danke dir dafür, dass wir eine Gemeinde sind, wo wir als Menschen miteinander in Beziehung stehen, weil du uns gerufen hast, in deiner Familie dabei zu sein. Ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass wir Teil deines Leibes sein dürfen. Und ein Leib besteht aus vielen verschiedenen Organismen oder Organen, die zusammenwirken. Und ich danke dir dafür, dass wir miteinander verbunden sind durch deinen Heiligen Geist. Und so bitte ich dich jetzt für die Predigt, dass du mir Gnade zum Sprechen gibst und allen anderen Gnade zum Hören. Amen. Zeig mir deine Freunde und ich zeig dir, wer du bist. Dieser Satz sagt aus, dass die Menschen, mit denen wir uns so umgeben, den eigenen Charakter formen. In meinem Leben gab es so verschiedene Phasen. Besonders in der Jugendzeit und dann auch als junger Erwachsener konnte man leicht erkennen, mit welchen Freunden ich mich so umgebe. Da gab es eine Heavy-Metal-Phase. Da hatte ich Heavy-Metal-Shirts an, lange Haare. Also ich habe es nur bis hier geschafft, ungefähr. Einige meiner Freunde hatten richtige Bombenlegerhaare, so richtig lang. Und dann gab es eine Phase, in der war es wichtig, dass man Markenkleidung trägt. So, man umgibt sich so mit Menschen und man wird auch so ein bisschen wie diese Menschen. Zeig mir deine Freunde und ich sag dir, wer du bist. Man kann das an der Sprache unter anderem erkennen. Zum Beispiel meine kleine Tochter, Mia, ist 4, kam letztens an und sagte, Alter, sag mal, was geht ab? Da dachte ich so, mit wem hat die denn Gemeinschaft gehabt? Sie hat Gemeinschaft gehabt mit ihrem größeren Bruder, der wiederum in der Schule mit anderen Leuten Kontakt hat, die so sprechen. So geht das dann weiter. Alter, sag mal, was geht ab? Ist schon witzig, wenn ein 4-jähriges Mädchen so auf einen zukommt. Man wird dann auch das an den Vorlieben erkennen, zu welchem Fußballverein man gehört. Da habe ich übrigens eine ganz tolle Glosse von Lars Wallroth gelesen bei Welt.de. Er sagte, wenn als Wunsch ein Trikot des FC Bayern auf dem Zettel auftaucht, ihres Kindes, dann ignorieren sie ihn. Lasst eure Kinder nicht Bayern-Fans werden. Klammer auf, ich bin Bayern-Fan, deswegen darf ich diese Glosse auch berichten hier. Also er sagt mich, wer so aufsächst, wird sich wundern, wenn er auf dem Schulhof zum ersten Mal verdroschen wird, wenn es den ersten Korb von Mädchen gibt und wenn die ersten 10 Bewerbungen mit besten Dank und guten Wünschen abgelehnt werden. Das Leben ist nicht die Münchner Arena, es ändert seine Farbe nicht auf Knopfdruck. Wer allerdings, sagen wir mal, mit dem FC Köln aufwächst oder Hannover 96 oder Arminia Bielefeld, den kann nichts mehr schocken. Und glauben Sie mir, nichts tut so weh wie der erste Abschied, nicht einmal der Moment, in dem die süße Lisa aus der 8C mit einem Schluss gemacht hat. Das darf ich als FC Bayern-Fan sagen, achte auf deine Freunde, ich habe da wenig Probleme gehabt. Da bin ich einfach dankbar und ich musste dann die Sachen dann später lernen, wie ihr dieser Gloss entnehmen könnt. Also die Enttäuschungen waren auch da, also insofern muss man da aufpassen. Und das ist einfach genau auch der Grund für unsere Predigtreihe, genau dieser Punkt, mit wem umgebe ich mich? Darum soll es gehen. Mit wem bin ich unterwegs? Wer formt meinen Charakter? Wir gehen aus von dem Apostel Paulus. Der Apostel Paulus hatte im Galaterbrief diesen Gedanken. Und er sagte, man kann an deinem Charakter erkennen, mit wem du unterwegs bist. Und er hat dann das Bild von der Frucht benutzt. Der Galaterbrief ist an eine christliche Gemeinde geschrieben worden und nicht an Menschen mit einer anderen Glaubensvorstellung. Es ist also eine Mahnung an uns Christen. Mit wem umgeben wir uns? Der Paulus sagt in Galater 5, ich sage aber, wandelt im Geist, so werdet ihr das Begehren des Fleisches nicht erfüllen. 2 Möglichkeiten als Christen. Wir können mit dem Heiligen Geist wandeln. Oder im Fleisch. Diese beiden Möglichkeiten. Fleisch kann im Neuen Testament und auch bei Paulus mehrere Bedeutungen haben. Es kann auf der einen Seite das Körperliche halten. Ich stehe hier im Fleisch vor euch. Dieses hier sind so ungefähr 80 Kilo Fleisch, Jan Achtermann. Und hier sitzt ihr mit eurem Fleisch auf eurem Stuhl. Das ist nicht negativ. Paulus benutzt es hier in diesem Kontext allerdings in einer anderen Form. da hat es einen negativen Anklang. Nämlich Fleisch als Symbol dafür, das Leben ohne die Dimension Gottes. Ich habe es in einem Kommentar gefunden, Leben im Fleisch äußert sich darin, dass man aus dem Verfügbaren lebt und nicht aus Gott. Also das, was nur so in deinem verfügbaren Rahmen ist. Gott komplett ausgeschlossen aus deinem Leben. Dass man auf seine eigenen Leistungen setzt, anstatt auf die von Gott geschenkten Möglichkeiten. Gott geschenkte Möglichkeiten, das ist Gnade. Das ist beschenkt werden, ein anderes Wort dafür. Und er sagt dann, wenn wir ohne Gottes Möglichkeiten leben, wenn wir uns das antun, dann wird es eine Folge haben, dann wird es äußerlich erkennbar sein, und zwar an Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Zorn und so weiter und so fort. Also alles Dinge, die eher negativ sind. Oder auf Neudeutsch, da kommt nichts bei rum. Wenn wir allerdings mit dem Heiligen Geist leben, der Heilige Geist unser täglicher Wegbegleiter ist in all dem, was wir tun und sagen und machen, dann werden wir auch von dem geformt werden. Und das hatte Jesus ja seinen Jüngern verheißen. Er hatte nicht gesagt, so Leute, ich bin jetzt mal weg, seht mal zu, wie ihr klarkommt, sondern er hat im Johannesevangelium vorausgesagt, wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in alle Wahrheit leiten. Denn er wird nicht von sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden, und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Der Geist ist gesandt, damit wir mit ihm zusammen hier im Alltag das Reich Gottes leben können. Nicht aus eigener Kraft. Der Heilige Geist verherrlicht Jesus. Er bekommt quasi das, was er uns weitergibt, von Jesus, sagt er. Er wird es nehmen und euch verkündigen. Wir dürfen also permanent in der Gegenwart Gottes leben. Und wenn der Heilige Geist dein Wegbegleiter ist, dann hat das Folgen, dann hat das Ursachen. Und Paulus benutzt dieses Bild von einer Frucht. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Wenn der Heilige Geist möglichst viele Menschen in einer Gemeinde ein Wegbegleiter ist, dann hat das auch eine verändernde Kraft in der Gemeinde. Das ist das, warum Paulus hier die Gemeinde als Gruppe anspricht. Das ist der Grund, warum wir die Predigtreihe auch so genannt haben. Wenn der Geist kommt, wenn der Geist auf eine Gemeinde kommt, dann geht die Gemeinde eben in diesen verschiedenen Aspekten. Das ist gar keine Frage. Der Geist Gottes kann gar keine andere Frucht hervorbringen. Was ist die Frucht in deinem Leben? Was ist die Frucht von uns als Kirche? Das ist die Frage, die wir uns stellen dürfen. Wenn der Heilige Geist dein und mein Begleiter ist, dann werden wir Frucht bewirken. Das ist die frohe Botschaft, die darin steckt. Es besteht allerdings auch die Gefahr, dass wir keine Frucht bringen. Und eben nicht alles, was Kirche hervorbringt, ist Wirken des Heiligen Geistes. Paul Zulehner hat ja so mal so schön zutreffend gesagt, viele halten ihren eigenen Vogel für die Taube des Heiligen Geistes. Ja? Also auch in Kirche gibt es vieles, was wirklich nichts mit dem Heiligen Geist zu tun hat. Ich muss aufpassen, dass ich das Klavier gleich nicht umschubse. Also die Kirchenaustritte, darauf habe ich auch schon mal darauf hingewiesen, die im letzten Jahr passiert sind, da sind Menschen, die haben Gott nicht erlebt. Die haben die Auswirkungen des Lebens mit dem Heiligen Geist nicht erlebt. Da brauchen wir nichts mehr mit zu tun haben. Sie haben vielleicht sogar die negativen Seiten von Kirche erlebt. In der deutschen Presse wurde sehr viel davon gesprochen, dass die Missbrauchsituation dazu geführt hat, dass viele Menschen die Kirche verlassen haben. Oder sie sind enttäuscht von der Kirche oder wie auch immer. Und da ging es um die großen sogenannten Volkskirchen in Deutschland. Und das könnte man aber auch zuhauf über uns Freikirchen sagen. Wenn Menschen Enge erleben, geistliche Enge erleben und sagen, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Oder da, wo Macht missbraucht wird. Wir brauchen gar nicht auf die anderen schauen, sondern das ist etwas, was wir uns selbst fragen müssen. Auch als Freikirchen. Viele Menschen wenden sich enttäuscht von Kirche ab, weil sie einfach mit Gott nichts mehr zu tun haben wollen. Auch das ist Teil meiner eigenen Biografie. Als junger Mensch, wo ich von Christen enttäuscht war, wo ich gesehen habe, wie sie miteinander umgegangen sind, wo ich gesehen habe, dass das, was sie vorne sagen, im 1:1 oder nachher, nach dem Gottesdienst, überhaupt keine Relevanz mehr zu scheinen hat, wo ich enttäuscht mich abgewendet habe. Und eines Tages, nach vielen, vielen Jahren, ich eine innere Begegnung wieder hatte mit Jesus. Und seitdem hilft es mir zu sagen, ich schaue nicht auf Christen, sondern auf Christus. Ja, in der Kirche gibt es vieles zu beklagen. Und ich bin Teil selber davon. Und vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der etwas über mich zu klagen hat. Deswegen meine Ermutigung, schaut nicht auf das, wo Christen versagt haben, sondern schaut auf Christus. Und lasst uns miteinander auf den Heiligen Geist schauen, mit dem wir zusammen unterwegs sein können, damit eben Frucht aus unserem Leben entsteht. Wenn der Heilige Geist kommt, dann geht Gemeinde in Liebe, Freude, Güte, Treue und so weiter. Die entscheidende Frage ist also nicht, kennst du dich super in der Bibel aus? Kennst du sie vielleicht sogar auswendig oder hast du mal ein Bekenntnis abgegeben? Das ist alles wichtig und gut. Oder hast du dich taufen lassen? Auch toll und auch wichtig, will ich nicht abwerten. Die Frage ist, entsteht die Frucht des Heiligen Geistes in deinem Leben? Alle diese neuen Aspekte merkt man deinem und meinem Leben an, dass wir mit dem Heiligen Geist leben, dass wir mit dem Heiligen Geist wandeln. Und wenn Luther hier, oder wenn die Luther-Übersetzung hier im Wandeln übersetzt, dann könnte man das so vergleichen mit dem, was man früher so auf dem Schulhof gemacht hat, wenn man ein Mädchen gefragt hat, willst du mit mir gehen? Das ist genau das, was dort eigentlich im Text steht. Willst du mit mir umhergehen? Willst du mit dem Heiligen Geist umhergehen? Wir schauen bei jedem Aspekt, das sind ja 9 Aspekte, auf Jesus selbst, weil er als Mensch auf dieser Welt vom Heiligen Geist abhängig war, genauso wie du und ich auch. Und er ist uns darin Vorbild geworden. Er war als Mensch abhängig vom Geist Gottes. Der Heilige Geist ist nämlich nicht nur für die besonders Begabten, für die Leute, die ganz toll sind, sondern der Heilige Geist ist jedem zugesprochen, der Jesus nachfolgt, Jesus im Herzen trägt. Wir dürfen darauf vertrauen, dass der Heilige Geist in unserem Herzen lebt und uns einlädt, mit ihm unterwegs zu sein. Wir haben bereits 6 Aspekte dieser Frucht angeschaut, Liebe, Freude, Friede und so weiter. Und heute kommen wir zur biblischen Zahl 7, nämlich, wenn der Geist kommt, geht Gemeinde in Treue. Zunächst einmal eine Definition, was ist Treue? Ich habe aus der Stamps-Bibel die mal herausgenommen, da heißt es, Treue ist eine tiefe, unerschütterliche Loyalität und Hingabe an eine Person, der man durch ein Versprechen oder eine Verpflichtung verbunden ist. Sie setzt Ehrlichkeit und Vertrauenswürdigkeit ebenso voraus, wie das aktive Bemühen, eingegangene Verpflichtungen zu erfüllen. Es ist also Loyalität und Hingabe an eine Person. Das mache ich fest durch ein Versprechen. Und ich setze mich dafür aktiv ein. Wann ist Treue schwer? In den guten Zeiten oder in den schlechten Zeiten? Treue bewährt sich doch dann, wenn der Druck groß wird. Dann, wenn es schwer wird. Dann wird Treue ganz entscheidend und auch sichtbar. Die Hingabe an eine Person, wie man das mit einem Versprechen oder einer Verpflichtung auch deutlich macht. Das ist ja das ganz klassisch beim Eheversprechen, wenn man sich dann auch einen Ring an den Finger steckt und sich verspricht, ich werde mit dir durch dick und dünn gehen, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist ein dramatisches Versprechen. Und es lebt davon, dass bei einem Hochzeitsgottesdienst beide sich dieses Versprechen geben. Ist euch das bewusst? Bist du schon mal auf einer Hochzeit gewesen, wo der Bräutigam seiner Braut verspricht, ich will bei dir sein durch alle Höhen und Tiefen und Krankheit und ich will bei dir bleiben, bis der Tod uns scheidet. Die Braut sagt, oh, das ist super. Dann habe ich einen neuen Sklaven, ich werde meinen Ex auch warm halten und meinen Nachbarn auch noch. Dann habe ich einen dritten, der mir hinterher dackelt sein Leben lang. So eine Hochzeit wäre schnell zu Ende. Eine Hochzeit lebt davon, dass zwei Menschen sich die Treue versprechen, bis der Tod uns scheidet. Das ist das, worauf es ankommt. Auch Krankheit und Not, dass dieser Druck, der von außen kommt, soll uns standhaft sein. Darum ist es so wichtig, dass wir in der Kirche auch sagen, mit Gottes Hilfe. Weil uns das bewusst ist, dass wir es aus eigener Kraft vielleicht gar nicht schaffen. Dieses, ich stehe zu dir, ich halte an dir fest. Besonders wenn der Druck groß ist, dann wird es nämlich spannend. Das kann man ja auch bei Freunden sehen. Wer ist wirklich dein Freund? Guck mal die Zeit nach der Krise, wer da noch da ist. wer mit dir da durchgegangen ist. Wir leben in einer Zeit, in der vieles unverbindlich ist, ewige Treue sich versprechen und dann nachher wieder enttäuscht zu sein. Es gibt einfach zu viele schlechte Beispiele. Und ich sage das nicht abwertend oder von oben herab, aber es ist zunehmend Tendenz in unserer Gesellschaft, Lebensabschnittspartner zu haben. Und ich kann den Gedanken ehrlich gesagt nachvollziehen. Auch wenn es nicht mein Ideal ist und auch schon gar nicht mit der christlichen Ethik kompatibel ist. Aber diesen Gedanken, spürt dem mal nach. So viele Enttäuschungen, so viele Verletzungen. Und was ist die Folge davon? Ist doch, dass man sage, ich schütze mich selbst. Es ist doch besser, dann eine ehrliche Beziehung haben, aus der ich aussteigen kann, als ein leeres Versprechen zu geben, wo ich innerlich gar keine Kraft mehr verspüre, sie überhaupt durchhalten zu können, sich die ewige Treue zu versprechen und schon zu wissen in dem Moment, wo man sagt, dass es eine Lüge ist, weil man es gar nicht halten kann. Ich bin ehrlich, ich kann das verstehen. Und ich bin dankbar, dass ich vor 17 Jahren diesen wichtigen Zusatz gesagt habe, mit Gottes Hilfe. Und das kann ich bezeugen, ohne die Hilfe Gottes weiß ich nicht, wie wir durch die Krisen durchgekommen wären. Aber er ist ja da. Und darum geht es, Paulus. Es geht nicht um einen Willensakt, den er hier hervorholt. Sei mal liebevoll, sei mal treu, sei mal friedlich. So aus eigener Kraft heraus. Sondern es geht um eine Herzensveränderung. Es geht um eine Veränderung, die durch die Prägung mit dem Umgang mit dem Heiligen Geist ermöglicht wird. Du kannst nach außen hin dich zwar lieb verhalten, aber dein Herz bleibt weiter lieblos. Du kannst nach außen sagen, ich muss das ja jetzt. Okay, dann mache ich das halt. Aber dein Herz ist nicht dabei. Und darum geht's nicht. Paulus sagt, wenn wir mit dem Heiligen Geist wandeln, dann entsteht von innen heraus etwas anderes. Das ist eine Veränderung von innen nach außen. Eine Runderneuerung des Herzens. Und wir wollen also im Leben von Jesus schauen, wo dieser Aspekt der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist im Leben von Jesus zum Leuchten kommt. Also die Treue, wo Jesus treu ist. Wo können wir das im Leben von Jesus sehen? Und ich habe einen Text ausgewählt, wo das aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr gut zum Tragen kommt. Und das ist die Situation in Gethsemane. Ich lese aus Markus 14. Und sie kamen zu einem Garten mit Namen Gethsemane. Und er sprach zu seinen Jüngern, setzt euch hierher, bis ich gebetet habe. Und er nahm mit sich Petrus und Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Und sprach zu ihnen, meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kam und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermochtest du nicht, eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Versuchung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wieder hin und betete und sprach dieselben Worte und kam wieder und fand sie schlafend, denn ihre Augen waren voller Schlaf und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollten. Und er kam zum dritten Mal und sprach zu ihnen, ach, wollt ihr weiter schlafen und ruhen? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, der Menschensohn wird überantwortet in die Hände der Sünder. Steht auf, lasst uns gehen. Siehe, der mich verrät, ist nahe. Jesus befindet sich in dieser Situation unter massivem Druck. Massiver Druck. Er hatte seine Jünger darauf vorbereitet. Ich werde nach Jerusalem gehen und der Menschensohn muss dort gekreuzigt werden, muss sterben. Aber jetzt wird's ernst. Der Zustand, den es nie gab, innerhalb der Trinität, innerhalb der Dreieinigkeit Gottes, der steht kurz bevor. Jesus wird an seinem eigenen Körper die ganze Macht der Sünde und den Zorn Gottes über die Sünde spüren. Jesus hat nicht einfach nur Angst vom Tod, dass er sterben wird. Das Dramatische, das werden wir uns gleich noch ein bisschen genauer anschauen, symbolisiert durch den Kelch, der Kelch des Zornes Gottes. Gott selbst wird mit dem Gericht Gottes über die Sünden der Menschen in Kontakt gebracht. Gott, in der Dreieinigkeit Gottes passiert etwas, was es nie gegeben hat. Gott kommt mit der Sünde, mit deiner und meiner Sünde in Kontakt. Und seine Jünger, er hatte sie gebeten, doch bitte zu beten, mit ihm zusammen. Kannst du dir das vorstellen, wenn du unter Druck bist? Dann sagst du zu deinem besten Freund oder zu deinen Leuten aus deinem Hauskreis, bitte betet für mich. Ich habe morgen einen Arzttermin. Bitte betet für mich. Ich weiß nicht mehr weiter. Bitte betet für mich. Ich weiß nicht, wie ich den nächsten Tag noch schaffen soll. Kennt ihr das? Bist du dann treu? Die Jünger versagen alle. Und Jesus sagt auch, warum? Weil der Geist willig ist und das Fleisch eben nicht. Und da ist diese Dualität, auch die bei Paulus in diesem Text aus dem Galaterbrief deutlich wird. Hier im Text drin. Der Geist ist willig. Aber das Fleisch nicht. Das Fleisch ist schwach. Deswegen brauchen wir ja nicht den menschlichen Geist, sondern den Heiligen Geist. Und wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind, dann ist es nicht unsere Kraft, dann ist es nicht unsere Vollmacht, sondern Gottes Kraft und Gottes Vollmacht, mit der wir im Alltag unterwegs sein können. Aber der Reihe nach. Am Anfang geht mit Jesus, mit seinen Jüngern, eben in diesen Garten Gethsemane. Das heißt übersetzt Ölkelter. Ölkelter. Also wenn ihr euch das vorstellt, wie Öl gekeltert wird, unter massivem Druck. Das steckt also schon im Namen drin. Hier wird's ernst. Massiver Druck. So wird Olivenöl hergestellt. Allein der Name lässt also im übertragenen Sinne schon einiges an Deutung zu. Und dann ist die große Überraschung, Vers 33. Und er nahm mit sich Petrus, Jakobus und Johannes und fing an zu zittern und zu zagen. Könnt ihr euch das vorstellen? Der fängt an zu beben. Sein Körper fängt an zu beben. Jesus, der zu den Wind und Wellen gesagt hat, schweig still. Jesus, der todkranke Menschen berührt hat und sie gesund geworden sind. Jesus, der zu den massiv dämonisierten Menschen ein Wort gesprochen hat und sie sind frei geworden. Jesus, wie er uns im Markus-Evangelium vorgestellt wird, als der große Wundertäter, der fängt an zu zittern und zu zagen. Er hat Angst. Jesus hat Angst. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod, bleibt hier und wacht. Jesus wusste, warum er in dieser Welt ist. Er hat es, wie gesagt, mehrfach gesagt. Und jetzt wird er mit der Todesangst konfrontiert. Jesus spürt offensichtlich die Realität des Todes in seiner ganzen Existenz. Und er sieht diesen Kelch vor sich. Diesen Kelch des Zornes Gottes. Was ist deine natürliche Reaktion, wenn du bedroht wirst, wenn du Angst hast? Die natürliche Reaktion ist doch Kampf, Flucht oder Starre. Entweder ich stelle mich dem, oder ich fliehe aus der Situation raus, oder ich stelle mich starr. Gott hat Angst. Ein Kommentator hat geschrieben, die Angst drohte Jesus in die Flucht zu bewegen. Die Erfüllung des göttlichen Heilsplans stand in diesem Moment auf Messerschneide. Jesus stellt sich die Frage, soll ich das wirklich tun? Gott, wenn es sein kann, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Könnt ihr das vorstellen? Ich habe die Ewigkeit mit dir verbracht. Ich habe nie die Gegenwart Gottes nicht mehr in meinem Leben gehabt. Kann das bitte, bitte, bitte an mir vorübergehen? Jesus kämpft darum. Stellt euch vor, er wäre gegangen. Ihr sagt, Leute, das war eine tolle Idee hier so. Hab hier ein paar Jahre verbracht mit euch, hab ein bisschen das Essen verbracht. Aber da, tut mir leid, den Kelch könnt ihr selber trinken. Wir würden uns hier nicht als Leib Christi treffen. Wir würden uns nicht der Freude der Erlösung, ja, für unser Leben, könnten wir nichts mit anfangen. Dass wir Teil sein dürfen von der Ewigkeit. In diesem Moment steht es auf Messerschneide. Jesus hätte gehen können. Wir Menschen sind alle mit der Realität unseres bevorstehenden Todes konfrontiert. Man sagt ja so schön, der Tod ist sicher, das Leben nicht. Das ist uns bewusst geworden in der letzten Zeit. Jesus hätte gehen können, wir nicht. Das ist der Grund, warum wir in unserer eigenen Todesstunde darauf vertrauen können, dass wir einen Gott haben, der das kennt, der da selbst mit hindurchgegangen ist. Was für eine Ermutigung. Und dann ab Vers 35 entsteht sehr viel Bewegung in dieser Szene. Jesus geht ein Stück weg und kommt zurück. Die Jünger schlafen. Petrus ist hier ganz besonders dabei betont. Und er hatte Jesus kurz vorher versprochen. Jesus, ich werde dich nicht verlassen und ich werde bei dir bleiben und so weiter und so fort. Aus seiner eigenen Kraft heraus. Ich bleib standhaft, Jesus. Ich bleib dir treu. Aber er schafft es nicht. Und das ist auch unser Problem. Der Geist, der menschliche Geist, ist willig. Das Fleisch ist schwach. Wir wollen das schon. Wir wollen treu sein. Wir wollen zu unserem Wort stehen und verlässlich sein. Aber wir haben das Problem, wie bei den Jüngern, sobald Druck kommt, zerbrechen wir. Sobald Druck kommt, sind wir vielleicht eben nicht mehr treu und wir schaffen es nicht immer. Der menschliche Wille, die menschliche Seele ist willig. Aber ohne den Geist Gottes ist sie immer noch Fleisch. Jesus steckt in dieser Todesnot. Leid und Qualen bestimmen diese Szene. Und in dieser Situation hat Jesus das Verlangen nach Beziehung. Beziehung zu seinen Jüngern, Beziehung zu Gott. Und das ist das, was ihn letztlich auch standhaft sein lässt. Die Beziehung zu Gott durch den Geist Gottes. Nicht mein Wille, sondern dein Wille. Das ist absoluter Glaubensgehorsam. Das ist Treue. Mit einem schlafenden Menschen, die Jünger schlafen, hier kann man keine Beziehung pflegen. Deswegen ermahnt er sie, seid doch wachsam. Und dieses seid wachsam, das schallt aus Gethsemane heraus, in unsere Zeit heute auch. Seid wachsam. Liebe Christen, seid wachsam. Weil es gibt Versuchungen. Jesus sagt, ihr werdet der Versuchung nicht widerstehen, wenn ihr nicht betet. Das ist eine Mahnung für die heutige Zeit. Ich weiß nicht, wie du damit umgehst, wenn du merkst innerlich, der Druck wird immer größer. Der Druck wird immer größer. Und ich habe früher immer gedacht, wusste nicht genau, was ich machen soll, als ich Christ geworden bin. Und ich merke jetzt, wie wichtig es ist, dass ich vielleicht auch Menschen bitte, für mich zu beten. Aber selber in die Gegenwart Gottes zu gehen und Gott mein Herz auszuschütten und ihn zu bitten, dass er mich beschützt und bewahrt, dass er mein Fels ist, dass er derjenige ist, der meine Hoffnung ist. Und wenn dann noch, wie bei Mose, 2, 3 Leute an der Seite stehen und einem die Arme hochhalten, dann kann man dieser Versuchung widerstehen. Die Versuchung, die so vielfach, auf so verschiedene Gesichter hat. Das können sexuelle Versuchungen sein, das können Versuchungen sein, auch Menschen untreu zu werden. Es kann sein, dass man in der Arbeit untreu werden will oder da Versuchungen sind, irgendwie das noch ein bisschen rumzumogeln. All solche Dinge. Sagen nein, mit Gott in Kontakt zu kommen und dann dieser Versuchung zu widerstehen. Die Jünger waren nicht treu. Sie waren mal so und mal so. Heute, ja, ich werde treu sein, Gott, und dann versagen. Und das ist das Wesen von Menschen, die eben nicht treu sind. Sie sind zerbrechlich. Nicht äußerlich, aber innerlich. Lass uns das nicht vergessen, von der Definition her. Treue ist eine tiefe, unerschütterliche Loyalität und Hingabe an eine Person, der man durch ein Versprechen oder eine Verpflichtung verbunden ist. Deswegen ist Untreue im Gegenteil auch, ich zerbreche in meiner Loyalität und Hingabe an dich. Mein Versprechen oder meine Verpflichtung dir als Mensch oder dir als Gott gegenüber komme ich nicht mehr nach. Und es geht nicht darum, dass man mal seine Meinung ändern darf. Wenn es neue Umstände gibt oder wenn man über etwas nochmal nachgedacht hat. Darum geht's nicht. Dass man immer stumpf und stur sein Wort hält. Manchmal ist es auch gut, dass man über das, was man mal gesagt hat, nochmal nachdenkt und sagt, habe ich damals so gesagt? Ich habe neue Erkenntnisse und aus diesem Grund ändere ich mein Verhalten. Das war ja zum Beispiel bei König Herodes so. In Markus 6 wird das berichtet. Da gab es eine große Party. Er war sturzbetrunken und seine Tochter tanzt und er gibt ihr das Versprechen, was du willst, ich werde es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Königreichs ist. Und die Tochter ist sehr gerissen und sagt, gib mir den Kopf, oder die Mutter sagt es ihr, gib mir den Kopf von Johannes dem Täufer, weil die Stress miteinander haben. In diesem Moment wäre es besser gewesen, er hätte sie sein Versprechen nicht gehalten. Er hätte sich nicht an sein Wort gehalten und er wäre dadurch treu gewesen, dass er gemerkt hätte, hier ist etwas schiefgelaufen. Auch das gilt es zu bedenken, weil manchmal denkt man ja so, oh, ich habe etwas versprochen, ich muss das auf Gedeih und Verderb durchziehen. Es braucht Weisheit. Weisheit dient dem Leben. Es braucht Nachdenken. Es braucht Korrekturbereitschaft. um treu zu sein. Weil es kann sein, dass ich heute etwas sage, morgen eine neue Erkenntnis bekomme, neu etwas weiß, eine neue Erfahrung mache, die mich einen Tag später zu einer anderen Entscheidung kommen lässt. Aber das heißt nicht, dass ich einem Menschen untreu werde oder Gott untreu werde. Das heißt vielleicht, dass ich ein Versprechen ändere. Jesus ist hier in diesem Garten, und das müssen wir uns vor Augen machen, das ist der Garten mit diesem schrecklichen Namen Ölkelter. Und Jesus ist der Mann, der absolut treu ist, absolut hingegeben ist und sagt, lass diesen Kelch vorübergehen, wenn es geht. Und der Kelch repräsentiert nicht primär das Leiden oder den Tod, sondern es sind viele Menschen nach Jesus als Märtyrer gestorben, ohne solche Qualen zu durchleiden. So krass, also solche Seelenqualen. Das Problem war für Jesus das Gericht Gottes. Der Kelch symbolisiert im Alten Testament der Kelch des Gerichtes Gottes. Das wird an vielen Stellen im Alten Testament gesagt. Viele denken vielleicht, ach du meine Güte, der Zorn Gottes, damit will ich doch gar nichts zu tun haben. Was ist denn das für eine Botschaft? Ich glaube an einen liebenden Gott. Aber beobachte dich doch bitte mal selbst. Wenn du von irgendwelchen Gräueltaten hörst oder liest, beobachte dich dann mal. Was passiert dann in dir? Du kannst gar nichts dagegen tun. Du wirst empört. Was ist, wenn du hörst, dass irgendwo Frauen vergewaltigt worden sind oder wenn irgendjemand Kriege losbricht, einfach mal so, sitzt du da auf deinem Stuhl und sagst, Chips, mir doch egal. Glaube ich nicht. Du bist innerlich empört, du bist zornig. Wut steigt in dir auf, weil Ungerechtigkeit da passiert. Und ist es ein Zeichen dafür, dass du ein böser Mensch bist? Ganz bestimmt nicht. Wenn irgendjemand meiner Frau oder meinen Kindern etwas antun würde, dann werde ich zornig. Dann werde ich wütend. Dann steigt eine Energie, Wut ist eine Energie, die etwas ändern will. Darum haben wir diese Emotionen. Das darf nicht sein. Und das passiert in uns, weil wir im Ebenbild Gottes geschaffen sind. Gott ist genauso. Wenn wir miteinander so umgehen, entsteht in dem liebenden Vaterherzen Zorn und Groll und Empörung, da wo wir an dieser Liebe und an seiner Liebe versagen. Darum hat der Zorn Gottes auch seine Berechtigung. Und das ist der Grund, warum Jesus, weil er weiß, diesen Zorn, diesen Kelch symbolisiert, den werde ich trinken, damit ihr, meine lieben Jünger, und ihr, meine liebe Gemeinde, diesen Zorn nicht trinken müsst. Das ist der Grund. Und Jesus wird gequält bei dem Gedanken daran, dass das ihm bevorsteht am Kreuz. Und er stirbt nicht munter und heiter wie einige Jahrhunderte vorher der Philosoph Sokrates, der munter und heiter den Schierlingsbecher trinkt und dahin scheidet. Auch er war ungerecht angeklagt worden, aber er stirbt heiter. Sokrates stirbt heiter. Jesus stirbt, weil er in diesem Garten ist. Jesus geht in diesen Garten, weil viele Jahrhunderte, viele Jahrtausende vorher ein anderer Mann in einem Garten gewesen ist. Und er hatte dieses Versprechen, halte dich bitte an meine Gebote, sei mir gehorsam. Und dann wirst du leben und ich werde dich segnen. Sein Name war Adam. Und er hat sich nicht daran gehalten. Und er hat den Fluch auf sich genommen und alle Menschen nach ihm auch. Aus diesem Grund ist dieser neue Adam in diesem Garten. Und er nimmt auf sich das, was er nicht verdient hätte, was wir verdient hätten. Er war gehorsam. Das ist die frohe Botschaft. Jesus war im Garten Gethsemane gehorsam. Und ich will mir die frohe Botschaft, wenn wir uns die mal so vor Augen führen, dass Jesus hier das durchzieht und treu ist, auch unter diesem großen Druck, können wir auf die frohe Botschaft in der Weise schauen, dass wir sehen, wir müssen das nicht aus eigener Kraft uns jetzt auch Mühe geben, gehorsam zu sein wie Jesus. Das wäre wieder Religion. Wir sehen Jesus, wie er hier treu ist und denken, oh, jetzt muss ich das auch. Sondern die frohe Botschaft ist doch, dass Jesus, obwohl er unschuldig war, so behandelt wurde, als wenn er schuldig wäre, und zwar für dich und für mich. In diesem Moment wird Jesus nicht zum Vorbild für seine Jünger damals und heute, die es nicht schaffen, treu zu sein. Ich schaffe es nicht immer, treu zu sein, und du vielleicht auch nicht. In diesem Moment wird Jesus zu einem, der auf mein Konto einzahlt. Der auf dein und auf mein Konto einzahlt und sagt, ich mach dich gerecht. Dein Gerechtigkeitskonto ist absolut ausgeglichen. Nicht, weil du alles hingekriegt hast, sondern weil ich gerecht bin. Paulus sagt es in anderen Worten an anderer Stelle. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht. Auf dass wir die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt. Hier der Sünder, Jesus, der die Sünde trägt, dein und meine Sünde, zu Unrecht. Und hier ich als derjenige, der den Tod verdient hätte, gerecht. Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. So wie du vor Gott stehen musst, kannst du kommen. Jeder. Weil Jesus das getan hat. Das ist die frohe Botschaft. Und wenn das in deinem Herzen ankommt, wenn du ihn siehst, wie er geschlagen wurde, wie er dem Tod ausgeliefert wurde, wie er gehorsam war und behandelt wurde, als wäre er ungehorsam. Wenn wir das verinnerlicht haben, dann passiert diese innere Veränderung unseres Herzens. Dann wirst du innerlich stark werden. Das ist eine Auswirkung, wenn man mit dem Heiligen Geist unterwegs ist, dass er uns den Christus vor die Augen malt, damit unser Herz transformiert wird. Was auch immer dich und mich unter Druck setzt, die Karriere, der Erwartungsdruck von Menschen, der Druck der Umstände, es kann leicht dazu führen, dass es uns an Treue mangelt. Und dieser Druck weicht dann, wenn wir den Christus vor die Augen haben, wenn wir Christus vor den Augen unseres Herzens haben. Das ist die Transformation des Herzens. Tim Keller sagt es so schön, wenn er, also Jesus, für mich im Dunkel gestorben ist, werde ich für ihn im Licht leben. Wenn er das für mich getan hat, wie um alles in der Welt könnte ich ihn so behandeln, als wäre etwas anderes oder jemand anderes wichtiger als er. Das ist alles, was zählt. Wenn du also treu sein willst, dann schau dir an, was hier im Garten Gethsemane passiert ist. Jesus ist standhaft. Jesus ist treu unter größtem äußeren Druck. Er ist mit dem Heiligen Geist, durch den Heiligen Geist mit dem Vater verbunden. Im Gebet. Und er geht weiter. Er geht ans Kreuz und er bleibt da. Er hält durch bis zum Tod. Es gibt viele Menschen, die aufgrund dieser Wahrheit zu sehr tapferen, mutigen und treuen Menschen geworden sind, in diesem Sinne. Auch und gerade treu gegenüber Gott in ihrem Auftrag. Untreue Menschen gebrauchen andere Menschen und Gott wie ein Objekt, wie ein S. Wie ein Ding. Ein Stück, das für mein Ego, für meinen Spaß, für meine Karriere wichtig ist. Das geht auch bei Gott manchmal. Wenn du einfach nur in den Himmel kommen willst, dann gibt es viele andere Religionen, die dir das auch versprechen. Aber Beziehung zu Gott leben, Gott zu lieben, mit ihm in Kontakt zu sein, ihn zu ehren für das, was er, für den, der er ist. Wenn du andere Menschen für deine Zwecke brauchst, dann kannst du dich auch einfach auswechseln oder austauschen. Das ist auf der sexuellen Ebene so, bei One-Night-Stands oder Affären. Das ist im beruflichen Umfeld so, wo man den anderen Menschen als Steigbügelhalter gebraucht, der mir nur bitte die Steigbügel halten muss, damit ich die Karriereleiter hochkomme. Dann ist der Mensch oder Gott ein Objekt, ein S, kein Du, kein Gegenüber, mit dem ich Beziehung habe, sondern jemanden oder etwas, das ich gebrauche. Wenn du treu bist, Gott gegenüber und Menschen gegenüber, dann ist Jesus das beste Vorbild. Jesus hat gefragt, was dient dir? Ich weiche nicht von deiner Seite, ich stehe zu dir. Ich suche dein Bestes. Das kann Ehen erneuern. Wenn man mal fragt, was brauchst du eigentlich, Liebling? Das kann Freundschaften, Gemeinden und Völker von innen heraus erneuern. Und zum Schluss habe ich an ein Zitat gedacht, das ich schon einiger Zeit mal gelesen habe, von John F. Kennedy. John F. Kennedy hat gesagt, frage nicht, was dein Land für dich tun kann, frage, was du für dein Land tun kannst. Und ich habe gedacht, diese Frage, da kann man das Wort Land mal austauschen. Frage nicht, was deine Frau für dich tun kann, sondern frage, was du für deine Frau tun kannst. Frage nicht, was deine Kinder für dich tun können, sondern frage, was du für deine Kinder tun kannst. Frage nicht, was kann meine Gemeinde für mich tun, sondern frag, was kann ich für meine Gemeinde tun? Frage nicht, was kann ich für meinen Chef tun, sondern was kann mein Chef für mich tun, sondern was kann ich für meinen Chef tun? Was kann ich für mein Land tun? Was kann ich für meine Kollegen tun? Diesen Menschen, mit denen wir in Beziehung sind und ihr lieben, wir haben heute das interessanterweise das erste Mal, dass wir uns so wieder sehen. Und ich muss gestehen, dass es mich tief berührt hat, als wir unser erstes Lied zusammen gesungen haben. Und der Gedanke in meinem Kopf kam, wie wichtig sind Beziehungen. Ich wusste, ihr sitzt da hinter der Kamera. Die meisten sitzen da hoffentlich immer noch. Und guckt euch das an. Aber euch wieder in die Augen zu schauen, euch zu sehen, eure Gesichter zu sehen, das ist das kostbar. Und es lohnt sich, daran zu arbeiten, treu zu sein, aktiv in Beziehung zu investieren. Und da, wo etwas in die Hose gegangen ist, es wieder in Ordnung zu bringen. Weil der Himmel ist voll von Beziehung. Gott ist in sich selbst Beziehung und wir sind dazu geschaffen, Beziehungen zu leben. Lasst uns aufstehen, jetzt miteinander Gott anbeten. Und ich möchte dich wirklich einladen, dass du dir diese Frage vielleicht nachgehen lässt. Was kann ich tun für meine Ehepartnerin, für meinen Ehepartner? Was kann ich für meine Kinder tun? Was kann ich für meine Gemeinde tun? Und darin treu zu sein. Und ich bitte dich, schau im Geist auf Christus. Lass dich von ihm prägen. Das macht dein Herz von innen stark. Schau nicht auf dein Versagen. Ich bin in meinem Leben oft untreu gewesen. In kleinen Dingen. In größeren Dingen. Weil ich versagt habe. Aber ich vertraue darauf, dass der Christus, der dort im Garten Gethsemane seine Jünger noch liebevoll angesprochen hat, hat auf sie geachtet. Er hat sie nachher eingesetzt, dass es der Gott ist, dem ich nachfolge. Der nicht auf mein Versagen schaut. Und nur Klammer auf, wenn ich von Untreue spreche, meiner Frau bin ich bis jetzt immer treu geblieben, Gott sei Dank. Nicht, dass da jemand nachher irgendwas daraus macht und das jetzt im Internet steht. Esther, ich liebe dich seit 17 Jahren. Verlieben schon viel länger, aber so lange sind wir verheiratet. Das ist die neue Normalität, dass es gleich im Internet steht. Was ich damit sagen will, ist, lasst uns in Beziehungen investieren. In erster Linie zu Gott und dann zu Menschen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns stark machst, dass du uns treu machst. Du bist unter Druck standhaft geblieben. In der Beziehung zum Vater konntest du diese größte Not, diesen größten Druck aushalten. Und so bitte ich dich, dass du uns treu sein lässt in den Beziehungen, in denen wir stehen. Dass wir treue Ehemänner und treue Ehefrauen sein können. Dass wir treue Eltern sein können, dass wir treue Freunde sein können. Dass wir treu sein können zur Gemeinde, dass wir treu sein können zu unserer Nation. Dass wir in dieser Situation miteinander wirklich das Beste für unsere Stadt suchen, für unser Land suchen. Dafür schenkt du uns bitte Gnade. Amen.